Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen heute Abend in Lukas 8 und lesen ab Vers 1 bis und mit Vers 21 zunächst. Darf ich bitten, dass jemand vorliest?
Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die 12 mit ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusa, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging aus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind, die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen, und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, noch geheim, was nicht kund werden und ans Licht kommen soll. Seht nun zu, wie ihr hört, denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, dass Teil 4 im Lukas-Evangelium, die Kapitel 7 und 8, so aufgeteilt ist, dass 8 Abschnitte entstehen, die zueinander harmonisch aufgebaut sind, 4 parallel zu 4. Nun haben wir letztes Mal diese Sünderin gesehen im Haus des Pharisäers Simon. Eine Frau, die illustriert, wie jemand gerettet wird, durch Glauben. Sie hat den Herrn geliebt, weil ihr so viel vergeben worden ist. Nicht, sie hat so viel geliebt und darum ist ihr so viel vergeben worden, sondern aus Dankbarkeit für die Vergebung ihrer unermesslichen Schuld als Prostituierte will sie dem Herrn eben ihr Leben ganz übergeben. Und wir haben gesehen, wie sie mit einer teuren Alabasterflasche und wertvollem Salböl gekommen ist, um das für den Herrn einzusetzen. Und nun sieht man aber, dieser Abschnitt mit der Sünderin geht bis zum Schluss von Kapitel 7, aber die Verse 1 bis 3, die gehören immer noch zu diesem Abschnitt. Und zwar geht es da um eben eine Frau, die dient dem Herrn aus Dankbarkeit für die Errettung. Und nun, dieses Thema geht genau weiter. In den ersten drei Versen bringt Lukas noch weitere Frauen als Beispiele. Nicht nur diese große Sünderin, sondern auch ganz andere Frauen machen das genau gleich. Können wir das zusammentragen? Welche Frauen werden da erwähnt? Jawohl, also Maria Magdalene in Vers 2.
In Vers 3 Johanna, die Frau des Kusas, eines Verwalters des Herodes.
Also die ist sehr interessant. Also eine ganz hochstehende Frau, die einen Mann hatte, der ein hoher Beamter war von dem Vierfürsten Herodes. Das war ein Sohn von dem Kindermörder von Bethlehem. Herodes, Vierfürst von Galiläa, also eine ganz reiche Frau, die war gefangen in diesem Reichtum, aber ist auch durch den Herrn errettet und befreit worden. Und jetzt setzt sie aus ihrem Privatvermögen ein, um dem Herrn zu dienen. Und sehen wir von Maria Magdalene, wird gesagt, von ihr sind 7 Dämonen ausgefahren. Aber eben nicht nur bei ihr, sondern Lukas erklärt, und einige Frauen, Vers 2, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Und dann werden diese Frauen aufgelistet. Und eben noch eine, Susanna, und viele andere dazu. Also 3 plus noch viele andere, die alle das Gleiche illustrieren. Eine Frau, Frauen, die dem Herrn dienen, aus Dankbarkeit für ihre Befreiung aus moralischem Sumpf, aus dem Okkultismus, kann man sagen, wenn da von Besessenheit die Rede ist, und sie dienen dem Herrn mit ihrer Habe. Und ganz wichtig, in diesem ganzen Abschnitt geht es ja um das Thema, wer ist der Retter? Jesus Christus ist der Messias und der Retter. Und wie geschieht Rettung? Und da wird deutlich gemacht, eben Rettung geschieht durch Umkehr. Man kann Gott nichts vorweisen. Das hatten wir schon besonders in Kapitel 7, 1 bis 17 gesehen. Der Hauptmann von Kapernaum sagt, ich bin nicht würdig. Die jüdischen Führer sagen, der Mann ist würdig. Der liebt Israel und der hat uns eine Synagoge gebaut. Aber er selber sagt, nein, ich bin nicht würdig. Ich habe nichts vorzuweisen, ich habe nichts, kein Recht, von dem Herrn etwas zu erwarten, aber ich bitte einfach, Herr, greif ein, rette, mach gesund meinen Knecht. Und dieses Prinzip wird hier gezeigt, eben Rettung ohne irgendwelchen Verdienst, aber als Dank für die Rettung eben Hingabe und Dienst für den Herrn. Und zwar gerade auch, indem man den Besitz für ihn einsetzt. Die Sünderin, die teure Alabasterflasche mit Salböl, diese Frauen von ihrer Habe, lesen wir Vers 3, die ihm mit ihrer Habe dienten. Nun, das ist parallel zu dieser Geschichte, wo wir die blutflüssige Frau haben, die ja auch von hinten kommt zum Herrn, wie diese Frau. Kommt von hinten und sie berührt den Herrn und sie berührt den Herrn und wird dann geheilt von ihrem Blutfluss und von ihrer rituellen Unreinheit. Aber bei dieser Frau wird auch etwas gesagt über ihren Besitz. Was?
Sie hat ihn für die Ärzte gebraucht.
Oh. Die hat Geld eingesetzt für Therapien. Und die haben alle nicht angesprochen. Also, schauen wir das kurz noch an. Lukas 8, Vers 43. Edmund, kannst du das vorlesen?
Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten herzu und rührte die Quaste seines Kleides an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf.
Ja, also auch Lebensunterhalt, ja, aber der Lebensunterhalt für die Ärzte. Und es bringt gar nichts. Und jetzt hier, die haben Rettung erfahren und jetzt setzen sie ihren Besitz für den Herrn und seine Sache ein. Aber das Schöne ist, diese Frau, die hatte gar nichts mehr. Und so konnte sie auch nicht zum Herrn kommen und sagen, ich gebe dir etwas, wenn du mich heilst. Sie hatte nichts. Und trotzdem, sie wird einfach allein durch Gnade gesund gemacht. Ja, und jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 8, Vers 4 bis 21. Da haben wir wieder einen neuen Abschnitt. Und zwar kann man sagen, hier geht es um das Geheimnis oder die Geheimnisse des Reiches Gottes. Edmund, kannst du Vers 10 nochmals vorlesen?
Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen.
Danke. Also, es geht hier um die Geheimnisse des Reiches Gottes. Nicht einfach um das Reich Gottes, sondern um dessen Geheimnisse. Das, die nur verstanden werden können von den Jüngern des Herrn und von den anderen nicht. Also hier wird eine Scheidung gemacht zwischen denen, die Jesus Christus nachfolgen und denen gewissermaßen, die draußen sind. Übrigens, in der Geschichte, die da parallel ist, das ist die Geschichte mit der Auferweckung des Jairus. Der Herr wird hier verlacht, als er sagt, dieses Mädchen schläft. Ich werde es aufwecken. Natürlich sprach er von dem Schlaf des Todes. Aber er drückte das so aus, weil für ihn, den Retter, ist es so einfach, jemanden aus den Toten aufzuwecken, wie es für uns ist, jemanden zu wecken aus dem normalen Schlaf. Und sie lachen ihn aus. Aber der Herr nimmt dann nur wen mit?
Johannes
und Petrus
und Vater und Mutter.
Ganz exklusiv. Und nur die dürfen das erleben, diese Auferweckung. Und dann wird auch gesagt, dass sie das nicht verbreiten sollen. 8, Vers 56. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war. Ganz exklusiv nur für die Eingeweihten. Und das ist ja schon mal eine Erklärung von diesem Wort Geheimnis. Griechisch Mysterion, das ist also etwas, das nicht für alle bestimmt ist, sondern nur für die Eingeweihten. Und was bedeutet Geheimnis im Neuen Testament sonst noch?
Eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war und erst im Neuen Testament aufgedeckt worden ist.
Haben Sie das mitbekommen? Hast du dazu für diese Definition einen Beleg oder hast du das irgendwo in einem Kommentar gelesen und ohne Beleg?
Epheser 3.
Aha. Schlagen wir Epheser auf. Es ist ja so, in den Paulusbriefen gibt es 8 Geheimnisse, die er aber auch nennt das Geheimnis Gottes in der Einzahl. Also das Geheimnis Gottes bestehend aus 7 Einzelgeheimnissen und die betreffen übrigens alle das Thema die Gemeinde Gottes, den Leib Christi. Also die Gläubigen ab Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende. Jetzt, von diesem Geheimnis heißt es in Epheser 3, Vers 4. Lies nochmal vor, Edmund, Verse 4 und, ja, des Zusammenhangs wegen, schon bis 6.
Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken. Das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhabe der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium.
Danke. Also, da wird gesagt über frühere Zeiten, in anderen Generationen, Vers 5, ist dieses Geheimnis den Menschen nicht mitgeteilt worden. Als Kontrast zu früher, jetzt ist es offenbart worden, und zwar neutestamentlich, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, das sind die neutestamentlichen Propheten gemeint. Und der Inhalt dieses Geheimnisses ist, Vers 6, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte. Ganz wörtlich steht auf Griechisch Mitleib. Ich war in Epheser 2, Paulus sagt ja, ihr könnt ja das sehen, was ich oben beschrieben habe über dieses Geheimnis. In Epheser 2 beschreibt er, dass Gläubige aus dem jüdischen Volk und Gläubige aus den anderen Völkern, den Nationen, die sind zusammengefügt worden zu einem neuen Menschen. Das ist der Leib Christi. Christus ist das Haupt und die Gläubigen sind Glieder an diesem Leib. Und hier wird also gesagt, die aus den Heidenvölkern, den Nationen, die sollen Mitleib sein. Ein Teil an diesem Leib Christi zusammen mit den jüdischen Gläubigen. Und diese Wahrheit findet man im Alten Testament nirgends. Absolut nirgends. Und jetzt ist das eben neutestamentlich geoffenbart worden. Und darum sagt Paulus eben, das ist dieses Geheimnis des Christus. Und wir können noch Kolosser 1 aufschlagen, wo Paulus über ein anderes Geheimnis spricht. Das Geheimnis Christus in euch. Und dort sagt er in den Versen 25 bis 26, Edmund.
Kolosser 1.
Ja, es geht um die Gemeinde, deren Diener Paulus geworden ist.
Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist.
Ja, danke. Auch da haben wir die Vergangenheit, wo es verborgen war. Und als Kontrast, jetzt aber, wie in Epheser 3, jetzt aber. Jetzt die neue Zeit mit den Aposteln, denen das mitgeteilt wurde. In Epheser stand in den früheren Generationen, hier auch, von den Generationen her, oder Geschlechtern her, ist das Gleiche. Aber hier steht noch zusätzlich, dass von den Zeitaltern her, also in früheren heilsgeschichtlichen Zeitaltern, war das verborgen. Aber jetzt, eine ganz neue Zeit, jetzt hat Gott das mitgeteilt. Also wie gesagt, es gibt die 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen, und in den Evangelien gibt es eben die Geheimnisse des Reiches Gottes. Und da geht es genau um die heutige Zeit. Und zwar, man kann sagen, die Zeit der Gemeinde. In der Zeit, in der das Evangelium in die ganze Welt, in der ganzen Welt verbreitet wird. Also die Zeit der Weltmission durch die Gemeinde. Das ist das Reich Gottes. Und warum ist das ein Geheimnis? Weil das, was wir heute als Reich Gottes haben, das finden wir im Alten Testament nicht. Im Alten Testament wurde gesagt, der Messias kommt und er wird
ein Friedensreich aufbauen.
Und zwar wo?
Ja,
auf der Erde. Das ist noch wichtig. Also nicht im Himmel, ja? Sondern ein Friedensreich auf der Erde. Eine Stelle, die sehr beliebt war vor 2000 Jahren unter dem jüdischen Volk und den Rabbinern, den Pharisäern. Daniel 7. Können wir mal aufschlagen. In Daniel 7 werden die großen Weltreiche beschrieben, eines nach dem anderen. Und schließlich kommt der Messias, der Menschensohn. Das ist ein Titel für den Messias. Liest uns jemand vor, Daniel 7, Verse 13 bis 14.
Ich schaute in Gesichtern der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird.
Ja, hier sehen wir, der Messias, der Menschensohn, kommt auf den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Das war bekannt im Alten Testament. Aber was der Herr Jesus beschreibt über das Reich Gottes heute und jetzt auch in unserem Abschnitt, das ist etwas ganz anderes. Er erzählt das Gleichnis vom Sämann, der ausgeht und Samen auf den Acker ausstreut. Allerdings verschiedene Böden sind da betroffen. Und Frage, was bedeutet der Same? Ja, wie kommst du darauf? Wir glauben nur, was belegt ist. Vers 11. Dies aber ist das Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Übrigens, nur zwischendurch, der Same ist das Wort Gottes. Man kann auch sagen, der Same bedeutet das Wort Gottes, nicht wahr? Das war doch der Abendmahlstreit zwischen Luther und Zwingli. Luther hat gesagt, es heißt doch, dies ist mein Leib. Und Zwingli hat gesagt, ja, aber das hat den Sinn, dies bedeutet mein Leib. Und Luther sagt, ja, aber es heißt, dies ist mein Leib. Und da hätte Zwingli auch sagen können, ja, und hier steht, der Same ist das Wort Gottes. Aber es ist natürlich nicht dieser Same, der das Wort Gottes ist, sondern er symbolisiert, er bedeutet das Wort Gottes. Und damit wäre die ganze Auseinandersetzung geklärt gewesen. Aber es gibt noch viel mehr Stellen. Zum Beispiel sagt Paulus in Galater 4, erklärt er die symbolische Bedeutung von Hagar und Sarai. Und er sagt, Hagar, die zweite Frau von Abraham, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Wie? Dann war also Abraham mit einem Berg verheiratet. Nein, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, das heißt, sie bedeutet symbolisch das Gleiche wie der Berg Sinai, nämlich Knechtschaft. Das Gesetz vom Sinai, das zur Knechtschaft führt. Und Sarah im Kontrast dazu symbolisiert eben die Freiheit, denn sie war keine Magd wie Hagar, sondern sie war die Freie. Also dort ist hat auch den Sinn bedeutet. Und es gibt noch viele, viele Beispiele mehr. Und zum Beispiel in Hebräer 10 sagt Apostel Paulus, der Scheidevorhang in der Stiftshütte,
das ist sein Fleisch.
Das ist sein Fleisch. Der Sinn, das bedeutet. Weil der Scheidevorhang im Tempel, der wurde ja zerrissen. In welchem Moment? als Jesus Christus starb am Kreuz. Ja? Und so symbolisiert der zerrissene Vorhang seinen Körper, der eben gestorben ist unter dem Gericht Gottes. Und übrigens, wir sprechen ja auch so. Dann zückt jemand sein Handy und sagt, das ist meine Familie. Wie bitte? Ist der verrückt? Das ist doch nicht seine Familie. Das ist einfach ein Bild. Ja, aber wenn wir sagen, das ist meine Familie, das heißt, das stellt meine Familie dar. Aber keiner glaubt, dass die Familie das ist, was man da im Handy drin hat. An digitalen 0 und 1, 0 und 1, 0 und 1. Das ist ja alles 0 und 1, ja? Ja, und eben hier, der langen Rede kurzer Sinn, das hilft uns schon mal zu verstehen, dies ist mein Leib, dies bedeutet mein Leib, der Same ist das Wort Gottes, der Same bedeutet das Wort Gottes. Ja, und bei diesem Gleichnis, was bedeutet der Acker? Verzeihung, Christoph, du hattest noch eine Frage zwischendurch.
Ich verstehe beim Vers 10 nicht, warum sagt Jesus, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen und dann die übrigen aber in Gleichnissen. Und dann will er damit sagen, die anderen, die Idee des Gleichnisses ist, dass die normalen Menschen das gar nicht verstehen.
Genau.
Aber das ist ja seltsam, weil er will doch, dass die Leute sein Wort verstehen. Wieso soll das Gleichnis, wozu redet er dann im Gleichnis?
Also, die Frage ist sehr, sehr wichtig. Warum heißt es, ich wiederhole für den Livestream, die das nicht verstanden haben, Vers 10 sagt also, nur die Jünger können diese Geheimnisse verstehen, die anderen nicht. Und der Herr spricht in Gleichnissen, damit eben die übrigen nicht verstehen, im Gegensatz zu den Jüngern. Warum? Nun, es ist so, der Herr Jesus hat nicht von Anfang an, als er begann zu predigen, in Gleichnissen, nur noch in Gleichnissen gesprochen. Das kam erst später. Und zwar, im Matthäus-Evangelium wird diese Sache noch mehr auf den Punkt gebracht. Man sieht nämlich, das Matthäus-Evangelium besteht aus zwei Teilen. Und der Höhepunkt und die Wende wird genau erreicht, wo es um dieses Thema geht. Nur noch Gleichnisse. Und die anderen sollen nicht mehr verstehen. Matthäus 1 bis 12 zeigt, Jesus Christus kommt als König in diese Welt. Und er beginnt seine Predigt, Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Reich der Himmel, das ist das Reich Gottes, ist nahe gekommen. Der König ist da. Und in den weiteren Kapiteln wird gezeigt, aber die Masse seines eigenen Volkes verwirft ihn. Und es kommt zum Höhepunkt, Matthäus 12. Anderen sollen nicht verstehen. Und da geschieht ein Gericht. Weil die Masse in Israel Jesus Christus als Messias abgelehnt hatte, kam der Moment, wo Gott ihnen quasi wie die Tür zuschloss, dass sie gar nichts mehr verstehen. Sie hören zwar die Predigt, sie wissen nicht mehr, was das bedeutet. Und das ist dieses Grundprinzip. Gott gibt jedem Menschen eine gewisse Gnadenzeit. Aber nur während seines Lebens. Nach dem Tod kann man sich nicht mehr bekehren. Der Jesus sagt, er hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Nicht im Jenseits. Nur hier im Diesseits kann man Vergebung bekommen, wenn man seine Schuld Gott bekennt im Gebet und bereut und seine Vergebung durch Jesus Christus annimmt. Aber eben, es gibt ein zu spät. Gott ruft uns während unseres Lebens. Aber der Moment kann kommen, spätestens beim Tod. Aber es kann sein, auch vorher, dass Gott plötzlich nicht mehr ruft. Und dann kommt eben dieses Gericht, damit sie sehend, hier Vers 10, nicht sehen und hörend nicht verstehen. Es ist also nicht so, dass Gott gewisse Menschen einfach von vornherein vom Heil ausschließt. Nein, sein Heil ist für alle da und er ruft alle und gibt allen die Möglichkeit, errettet zu werden. Aber es kann der Moment kommen, wo es zu spät ist. Und darum steht auch im Hebräerbrief immer wieder, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und darum ist es wichtig, wenn man das Evangelium hört, dann kann man Momente erleben, wo man ganz deutlich merkt, jetzt ruft mich Gott. Und jetzt ist, ich muss umkehren. Und da muss man darauf hinweisen, das kann, wenn man das einfach hinausschiebt, der Moment kann kommen, wo Gott nicht mehr ruft. Und wo man einfach nicht mehr, das Wort nicht mehr versteht. Und darum macht der Herr also diesen Unterschied. Plötzlich spricht er in Gleichnissen, damit die, die ihn annehmen wollten, schlussendlich mit diesen Vergleichen noch besser verstehen. Und die anderen, die verstehen gar nichts mehr. Ja, und in Matthäus 13, da wird eben auch geredet über die Geheimnisse des Reiches Gottes, der Himmel. Aber noch viel ausführlicher als hier in Lukas. Also hier, Lukas konzentriert dieses Thema besonders auf dieses Gleichnis eben mit dem vierfachen Ackerfeld. Besonders. Und in Matthäus 13 eben gibt es noch viele weitere Gleichnisse, die erklären, was ist das, das Reich Gottes als Geheimnis. Und man kann das so illustrieren. Das Reich Gottes hat drei Phasen. Phase 1, Phase 2 und Phase 3. Phase 1, das ist das, was wir jetzt in den Evangelien finden. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Der König ist da. Und er hat begonnen zu predigen, Matthäus 4, Vers 17, tut Buße. Denn das Reich der Himmel, das Reich Gottes, ist nahe gekommen. In Lukas 17, 21 sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Weil er, der König, da war auf dieser Erde. Aber dann hat die Masse von Israel ihn verworfen. Und darum hat Jesus Christus, der Messias, noch nicht Phase 3 umgesetzt, nach Daniel 7. Er kommt auf den Wolken des Himmels und richtet sein Weltreich auf. Das entspricht übrigens in Offenbarung 20 dem tausendjährigen Friedensreich auf der Erde. Da wird er auf der Erde König sein. Aber dadurch, dass er eben verworfen wurde, nahm das Reich Gottes eine andere Form an. Und zwar eine Form, die man im Alten Testament so nicht prophezeit findet. Das sind die Geheimnisse oder das Geheimnis des Reiches Gottes nach Matthäus 13, Lukas 8, 4 bis 21. Das ist eben Phase 2. Und das Wichtige ist, in Phase 2 ist der König im Himmel. Und nur seine Diener sind auf der Erde. Und sein Wort wird jetzt ausgebreitet in der ganzen Welt, wie der Same, der auf dem Acker ausgestreut wird. Das ist also auch die Epoche der Weltmission, wo das Wort Gottes unter allen fünf Kontinenten ausgebreitet wird. Das hat es noch nie gegeben früher. Aber darum ganz wichtig, der König ist gekommen, aber ist mit Himmelfahrt wieder in den Himmel zurückgegangen. Und ist jetzt König im Himmel auf dem Thron, aber nicht auf der Erde. Und darum ist das Reich Gottes in dieser heutigen Form etwas ganz anderes als das Reich Gottes in der Zukunft. Und jetzt versteht man auch, im Unser Vater, eine der sieben Bitten heißt, dein Reich komme. Der Wille des Vaters soll geschehen, im Himmel, so auch auf Erden. Aber dann eine Einzelbitte, dein Reich komme. Ja, was heißt das? Da muss also das Reich Gottes etwas Zukünftiges sein. Natürlich, das tausendjährige Reich, das ist noch nicht jetzt. Das ist zukünftig. Und darum gilt, dein Reich komme. Aber trotzdem spricht die Bibel über das Reich Gottes jetzt. Aber dann ist es das Reich Gottes als Geheimnis. Das eben so ist, der König ist im Himmel und seine Diener sind hier auf der Erde und verbreiten das Wort Gottes in der ganzen Welt. Wir können noch fragen, der Acker in dem Gleichnis, was bedeutet der?
Die Welt.
Wo steht das? Ich habe das da in Lukas 8 jetzt nirgends gefunden.
In Matthäus 13.
So ergänzen sich die Evangelien. Matthäus 13. Es ist zwar nicht das gleiche Gleichnis, wo das erklärt wird, aber auch ein Gleichnis mit dem Acker. Und der Herr erklärt so die einzelnen Symbole. Also, Edmund, liest du Matthäus 13, 37 und 38.
Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen.
Ja, also die einzelnen Elemente im Gleichnis vom Unkraut werden hier erklärt. Und prinzipiell, wie gesagt, der Acker aber ist die Welt. Bedeutet die Welt, ja? Das ist der Sinn. Und das können wir jetzt auch nehmen für das andere Gleichnis und sagen, dieser Acker bedeutet die Welt. Und das macht klar, das Wort Gottes soll also nicht nur für Israel da sein. Der Herr Jesus kam und hat zuerst Israel das Reich angeboten und das Wort gepredigt. Aber er wurde verworfen, ging in den Himmel zurück und hat den Jüngern den Auftrag gegeben, ab Pfingsten diesen Auftrag zu erfüllen, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Galiläa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Das ist der Missionsauftrag für diese Zeit nach Apostelgeschichte 1, 8. Ja?
Ich habe noch eine Frage zu Daniel 7, und zwar den Vers, den wir gelesen haben. Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und dem heißt, und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihm. Und dem die Herrschaft im Vers 14. Also, wenn ich das so lese, dunkelt mich das eine Bewegung gegen Ufer, statt noch ab. Und da ist meine Frage. Wie soll man das verstehen, den Vers, oder? Also Vers 13 kann man verstehen, okay, er kommt mit den Wolken. Aber dann heisst es, und er kam zu dem Alten am Tage, wo in meinen Augen Gott selber ist. Ja, wie soll ich das verstehen, Bewegung noch haben, aber noch aufhören?
Ja, aber dann, also deine Frage kann ich so zusammenfassen. Du denkst, Daniel 7, 13 und 14 spricht nicht von einem Reich auf der Erde, sondern im Himmel.
Man könnte es so verstehen.
Und zwar, Argument ist, weil der Sohn des Menschen kommt auf den Wolken des Himmels und kommt zu den Alten an Tagen. Eine Erscheinung Gottes. Und du denkst, diese Erscheinung Gottes ist natürlich im Himmel. Verstehe ich die richtig?
Ja, und das heißt, denn auch, man brachte ihn vor ihm.
Ja, genau. Er kommt vor den Alten an Tagen. Aber damit sagst du immer, wenn im Alten Testament Gott gesehen wird, dann ist das im Himmel. Aber denk mal, der Engel des Herrn, Malach Adonai, das heißt der Bote des Herrn, kommt zu Hagar, 1. Mose 16, und sie nennt ihn Jahwe, ein Gott, der sich schauen lässt. Also das war eine Erscheinung Gottes im Alten Testament, aber auf Erden. Oder denke an Gideon. Dort kommt Gott selber in Menschengestalt zu ihm und tritt zu ihm hin und sagt, du tapferer Held, gib dem Auftrag, Israel zu befreien. Das war auf der Erde. Also das ist eine Gotteserscheinung. Aber das zwingt nicht im Himmel, sondern der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels und der Alte an Tagen, wie du richtig sagst, eine Erscheinung Gottes in einer Gestalt, die für die Menschen erträglich ist, aber die zu unterscheiden ist von dem Kommen des Herrn Jesus als Mensch. Nicht wahr? Wenn der Herr Jesus als Mensch kommen wird in der Zukunft, der wird als wirklicher Mensch kommen. Er hat nie aufgehört, Mensch zu sein. Er ist Mensch geworden, hat als Mensch gelebt, ist als Mensch gestorben. Aber er ist als Mensch wieder auferstanden und als Mensch in den Himmel gegangen und hat sich als Mensch zu Rechten Gottes gesetzt. Und so wird er als er der Menschensohn auch wieder zurückkehren, um hier auf der Erde zu regieren. Aber eben als Mensch nimmt er aus der Hand Gottes das tausendjährige Reich und du siehst, das ist auf der Erde. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Er regiert über die Welt. Und das entspricht genau, was der Herr Jesus sagt. In Matthäus 24 sagt er, er, der Sohn des Menschen, wird kommen auf den Wolken des Himmels und wird dann das Gericht über die Erde ausüben, um dann eben diese zukünftige Herrschaft, Phase 3, umzusetzen. Ist das?
Ja.
Ja, man muss manchmal einfach nochmal darüber nachdenken und die Argumente sich überlegen. Gut, aber wir wollen da weiterkommen. Jetzt haben wir gesehen, der Acker ist die Welt. Das Wort Gottes wird in der ganzen Welt verkündigt und der Herr Jesus macht jetzt klar, wenn so das Wort Gottes weltweit verbreitet wird, werden wir immer mit vier verschiedenen Reaktionen auf das Wort Gottes konfrontiert werden. Und darum sagt er, manches von dem Samen wird auf den Weg gesät. Anders auf den Felsen, anders unter die Dornen und dann, das Wichtigste, die gute Erde. Und nur dort wird wirklich Frucht entstehen. Es geht ja in diesem Abschnitt um Errettung. Und wie Errettung geschieht, nicht wahr? Und wer der Retter ist. Und sehen wir da, im Zusammenhang mit dem Weg wird gesagt, liest du Edmund Vers 12, 8 Vers 12 in Lukas.
Die aber an dem Weg sind, die aber an dem Weg sind die, welche hören. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden.
Ja. Damit sie nicht errettet werden. Ja. Also, da wird erklärt, dieser festgetrampelte Weg, das ist eine Reaktion von Menschen, die hören zwar das Wort Gottes, das Evangelium, aber der Teufel nimmt es ihnen wieder weg. Damit sie nicht errettet werden. Wir halten fest, Gott will das Heil für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Unser Heiland Gott oder Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber es werden nicht alle gerettet werden. Es gibt solche, denen wird das Wort geraubt, damit sie nicht gerettet werden. Übrigens, damit erklärt der Herr Jesus die Bedeutung der Vögel des Himmels. Die Vögel bedeuten hier
der Böse.
Ja, den Teufel. Und vielleicht da ganz kurz ein Argument. Jetzt könnte jemand sagen, wir haben den Acker gedeutet aus einem anderen Gleichnis. Aber es ist eben so, dass man eine Symbolsprache findet in der Bibel, die sich durch die ganze Bibel hindurch erstreckt. Und zum Beispiel ist das Symbol mit den Vögeln. Eine ganz andere Stelle, es geht um die Hure Babylon in Offenbarung 18. Und da kommen auch Vögel vor. Und interessant, wie in der Offenbarung diese Vögel erklärt werden. Liest Edmund, Offenbarung 18, Vers 2.
Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels.
Danke. Also, da werden auch Vögel erwähnt. Und zwar in einem Atemzug mit Dämonen. Ja, da sehen wir, das ist auf der gleichen, in der gleichen Symbolsprache wie in Lukas, wie in Matthäus, wo eben die Vögel des Himmels mit dem Teufel in Verbindung gebracht werden. Und hier sehen wir, und die Vögel in der Mehrzahl bedeutet eben der Teufel, unterstützt von allen Dämonen. Ja?
In der Parallelstelle Matthäus 13 ist dann nur von den Vögeln die Rede und nicht von den Vögeln des Himmels. Mhm. Ist das eine falsche Übersetzung, Grelbefelder? Oder?
Ich müsste schnell. Kann ich das nachher machen? Dann verlieren wir nicht Zeit mit Suchen. Dann schaue ich nach, ob das eine Frage ist der Manuskripte oder. Aber es geht prinzipiell einfach um das Symbol der Vögel, dass man eben in der gleichen Bedeutung an einer ganz anderen Stelle wieder in diesem Sinn finden kann. Gut, also der Teufel hat ein Interesse, Menschen daran zu hindern, dass sie gerettet werden. Darum wird er von dem Herrn Jesus genannt in Johannes 8, 44, er ist der Menschenmörder von Anfang. Er hasst die Menschen und möchte nicht, dass sie gerettet werden, sondern wie er verloren gehen. Und dann haben wir eine zweite Gruppe von Menschen. Können wir das zusammentragen?
Das sind die auf dem Felsen.
Vers 13, die auf dem Felsen. Was ist das für eine Gruppe?
Die aber auf dem Felsen sind die, Entschuldigung, die auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit lang glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab.
Jawohl. Also wie, mit anderen Worten, was sind das für Menschen?
Nicht standhaft.
Nicht standhaft, ja.
Nicht
weiter.
Wirklich Bekehrte.
Nicht wirklich Bekehrte. Denn die wahren Bekehrten und Erretteten, das sind ja eben die in der guten Erde, die dann auch Frucht bringen. Ja? Das entspricht diesen Frauen, ja, die wirklich errettet wurden und dann dem Herrn dienten. Aber das sind solche, die nehmen das Wort zwar positiv auf, mit Freuden. Die finden die Bibel ganz interessant, wirklich echt spannend. Und man kann sogar sagen, das sind Gläubige. Es steht ja in Vers 13, die für eine Zeit glauben. Das sind Gläubige. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über, kann man im Internet nachhören, können Erlöste wieder verloren gehen? Und am Anfang stelle ich die Frage, wenn jemand mich fragen würde, kann ein Gläubiger verloren gehen? Dann würde ich sagen, ja. Aber kann ein Kind Gottes verloren gehen? Nein, unmöglich. Aber jetzt hast du gerade gesagt, Gläubige würde nicht verloren gehen. Nein, noch komplizierter. Wenn jemand mich fragen würde, kann ein Gläubiger wieder verloren gehen? Würde ich sagen, nein. Wieder verloren gehen, das würde ja bedeuten, er war wirklich errettet. Aber wenn jemand fragt, kann ein Gläubiger verloren gehen? Ja. Das sind solche, die das Wort mit Freuden aufnehmen. Sie glauben für eine gewisse Zeit und plötzlich ist nichts mehr da. Und das hilft uns eben, diese Situation zu verstehen. Das ist so verwirrend. Da begegnen man Menschen, die sind so aufgeschlossen für die Bibel und sogar Feuer und Flamme und die interessieren sich für einen Bibelkurs und machen mit und plötzlich kommt der Tag, die wollen gar nichts mehr wissen, es interessiert sie überhaupt nicht und ihr Leben ist wirklich wie vorher oder noch mehr in der Sünde. Ja?
Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit einem, der hat mir gesagt, im Timotheusbrief heißt es von dem Schiffbruch.
Ja, genau. Also in 1. Timotheus 1 wird gesprochen von solchen, die Schiffbruch erlitten haben. Das sind also solche, die deren, kann man sagen, deren Glaubensfahrt, verglichen mit einer Schifffahrt, zusammenbricht. Und gerade die Beispiele dort, das sind dann Männer, die Irrlehrer geworden sind. Und die haben grundlegende Wahrheiten über Bord geworfen. Ob die errettet waren oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber es geht darum, dass die effektiv einen Zusammenbruch im Glaubensleben erlebt haben. Und der Apostel Paulus sagt dort im Zusammenhang, man muss als Gläubiger darauf achten, dass man ein gutes Gewissen bewahrt. Und das haben etliche von sich gestoßen und dann Schiffbruch erlitten. Das ist grundsätzlich eine Ermahnung, auch für echte Kinder Gottes, wenn man bewusst gegen sein Gewissen handelt und dagegen lebt, kann das dazu führen, dass der Glaube einen Zusammenbruch erlebt und man eben sogar in eine Irrlehre hineinkommen kann. Aber die Frage, ob die gerettet sind oder nicht, das ist noch eine andere. Denn Paulus sagt dort in 1. Timotheus 1, er hat diese zwei, die er speziell mit Namen nennt, dem Satan überliefert, quasi als Zucht, dass sie durch Leiden dann zur Umkehr wieder kommen. Aber hier lesen wir einfach von diesen, mit dem Fels, mit Freuden nehmen sie auf, sie glauben eine Zeit, dann fallen sie ab. Ja, Christoph?
Mit dem Gewissen, wenn du sagst, das Gewissen bewahren, wie kann man denn sein Gewissen bewahren? Ist das nicht subjektiv, also hat sich das nicht auch verändert, je nachdem, wie man geprägt ist, was aus welchem Elternhaus man kommt? Also, oder gibt es ein kollektives Gewissen?
Also die Frage ist, wie ist das mit dem Gewissen? Das Gewissen ist ja auch geprägt, eben durch die Erziehung, durch das Elternhaus und so weiter. Und ist ja kein absolut dafür. Willst du das sagen? Ja, es ist so, Gott hat dem Menschen grundsätzlich ein Gewissen gegeben. Allen, sagt Römer 2. Und darum können selbst, sagt Paulus in Römer 2, Menschen, die noch nie die Bibel gelesen haben, die wissen eigentlich grundsätzlich, was Gebote Gottes sind, wie du sollst nicht töten. Das muss man den eingeborenen Stämmen nicht extra beibringen. Das wussten die, bevor das Evangelium zu ihnen kam. Und dass man die Eltern nicht frech anfahren darf, ohne dass sie gelesen haben, Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst, wissen die auch. Das geht absolut nicht. Woher kommt das? Gott hat das grundsätzlich in den Menschen hineingelegt. Aber, wie du sagst, das Gewissen ist auch geprägt durch die Kultur, durch die Erziehung, ist darum kein hundertprozentiger Kompass. Aber es ist ein Kompass. Und jetzt ist es im Neuen Testament, das wäre ein Thema für sich, das man weiter ausführen könnte, ist es so, das Gewissen des Gläubigen muss geeicht werden am Wort Gottes. Und es gibt tatsächlich Fälle, das kann man in der Seelsorge auch manchmal sehr krass erleben, dass jemand ein schlechtes Gewissen hat bei Dingen, die nach der Bibel gar keine Sünde sind. Fehlalarm! Aber das sind dann oft sehr sensible, feinfühlige Menschen. Es gibt dann viel mehr, die können sagen, ich hab kein schlechtes Gewissen, ich kann das machen, ich kann damit leben. Fehlalarm! Oder eben, da sollte Alarm sein, aber Fehlanzeige, so muss ich sagen. Und darum wird der Gläubige im Neuen Testament aufgerufen, eben sein Gewissen am Wort Gottes zu eichen. Aber es ist eben doch ganz wichtig, dass man sich am Wort Gottes orientiert und wenn man dann als Gläubiger bewusst über Dinge hinweggeht und das Gewissen einfach so brutal übergeht, dann kann das eben zu einem Schiffbruch im Glauben führen. Aber hier geht es jetzt nicht um Schiffbruch, sondern hier geht es wirklich um Abfall vom Glauben. Und zwar dann, wenn Versuchung kommt. Versuchung, das griechische Wort kann man auch übersetzen mit Prüfung. Und im Matthäusevangelium geht es zum Beispiel um, wird dann weiter aufgeführt, Verfolgung. Also man muss zum Beispiel für den Glauben leiden. Und das ist eben ein sehr wichtiger Kompass oder eine wichtige Anzeige, um zu sehen, ob jemand wirklich wiedergeboren ist. Wenn jemand bereit ist, für seinen Glauben Nachteile auf sich zu nehmen, im Berufsleben, in der Schule oder eben sogar wie in vielen Ländern echte Christenverfolgung auf sich nimmt und bereit ist, am Glauben festzuhalten, das ist ein sehr deutlicher Hinweis, dass da echtes Leben da ist. Und das haben wir ganz konkret im 1. Thessalonicher Brief. Der Apostel Paulus hatte missioniert in Thessalonich. Man lese Apostelgeschichte 17. Und dann gab es eine Verfolgung. Er musste fliehen mit Timotheus. Er war sehr beunruhigt. Was ist mit diesen jung bekehrten Leuten geworden in Thessalonich? Halten die am Glauben fest oder sind sie abgefallen? Er schickt Timotheus, der war weniger auffällig. Ja, als Paulus konnte nicht mehr zurück in die Stadt. Er schickt Timotheus, der geht unauffällig nach Thessalonich und dann kommt er zurück. Und Paulus sagt, er brachte die gute Botschaft, dass sie im Glauben festhalten und treu den Weg gehen. Und dann schreibt er seinen Brief, seinen ersten Thessalonicher Brief und eben sagt, wissen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Warum weiß er plötzlich, dass das Auserwählte sind? Also, das ist ein anderer Ausdruck für Kinder Gottes, für echt Bekehrte. Ja, wir müssen nicht denken, er hat in den Büchern Gottes nachgesehen, sondern der Hinweis, die haben so festgehalten im Glauben und die Freude im Herrn bewahrt, das sind echte Gläubige. Ja?
Das ist schon der Unterschied, ich habe es gerade so gelesen, wo es ja heißt, bei dem ersten Acker oder bei dem ersten Gleichnis, damit sie nicht zum Glauben gelangen. Und hier im nächsten Gleichnis heißt es, sie glauben nur eine Zeit lang. An Hebräer 4 heißt es ja, denn wir, die wir gläubig geworden sind, da wird ja auch nochmal unterschieden.
Jawohl, jetzt welche Stelle hast du zuerst zitiert?
Erst in Lukas 8, Vers 12.
Jawohl.
Die am Weg sind, welche es hören, danach von der Teufel nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen.
Genau, und errettet werden. Also das gleiche Wort hier, Glauben und erretten, und hier Glauben und abfallen. Das zeigt also, dass es Glauben und Glauben gibt. Und zwar ein Glaube, der zur Errettung führt, und ein Glaube, der einfach oberflächlich ist. Und das ist eben der Punkt. Der Herr beschreibt ja alles ganz knapp und kurz. Er sagt einfach beim Felsen, die nehmen das Wort mit Freuden auf. Er sagt nicht, die haben tiefe Reue und ein tiefes Sündenbewusstsein bekommen und sind umgekehrt, sondern einfach Freude. Aber das ist es ja. Wenn Menschen sich bekehren, sich wirklich bewusst werden, was das Evangelium sagt, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, das ist echt schmerzhaft. Also ich habe das gerade vor kurzem erlebt, nach einer Predigt kam eine Frau und gesagt, jetzt habe ich verstanden, dass ich mich bekehren muss. Aber es ist sehr schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Und ich habe das wirklich unterstrichen. Aber dann, kurze Zeit später, schreibt sie eine Mail, jetzt bin ich durchgedrungen und jetzt fühle ich mich wie neu geschlüpft. Aber der Prozess der Bekehrung ist wirklich schmerzhaft, ist nicht einfach nur Freude. Und darum, wenn jemand zum Glauben kommt und man sieht einfach nur Freude, aber keine Trauer über die Sünde, dann ist das Fragezeichen angesagt. Ja?
Das war ja beim Simon auch, der in der Apostelgeschichte 8.
Ja.
Der ja auch glaubte, heißt es hier. Simon aber glaubte auch, aber anhand seiner Werk konnte man doch erkennen, dass kein echter oder wahrer Glaube noch nicht war.
Simon, der Magier in Apostelgeschichte 8, glaubt, aber gleich nachher, nach seinen Äußerungen, wird klar, und Petrus sagt ihm, ich sehe, dass du gefangen bist im Bösen. Der war nicht errettet, aber er hat geglaubt. Also es gibt Glauben und Glauben. Es gibt den rettenden Glauben und es gibt einfach den Glauben. Man hat Freude am Wort Gottes, aber das Entscheidende ist, der Glaube hält nicht bis zum Schluss. Nun, wie kommt es denn, dass echte Gläubige treu bleiben bis zum Schluss? Nun, das Geheimnis ist... Ich denke genau das Gleiche. Und dabei haben wir doch über 1000 Kapitel in der Bibel. Und zwar, was sagst du, welcher Vers?
Macht. Petrus 1 und 2 ab. Ja, eigentlich müssen wir Vers 3.
Genau, damit man wirklich sieht, dass es hier um Wiedergeborene geht. Edmund, 1. Petrus 1, 3 bis 5.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden.
Noch ein bisschen weiter, Vers 6.
Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi.
Ja, also es sind ganz viele Gedanken. Aber um auf den Punkt zu kommen, sieht man in Vers 3, sagt Petrus, Gott hat uns wiedergezeugt oder wiedergeboren, kann man auch übersetzen. Wiedergeboren. Also da geht es wirklich um Menschen, die haben ewiges Leben durch den Glauben bekommen, neues Leben aus Gott. Und von denen sagt er, nicht wahr, Carlo, du wolltest Vers 5 speziell zitieren, stimmt's? Ja, und dort steht, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben, bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und da geht es um die Wiederkunft Christi. Da sagt also Petrus, ihr werdet bewahrt bis ans Ende durch Glauben. Aber bewahrt durch Gottes Macht. Das heißt, Gottes Macht ist verantwortlich, dass eben jemand, der so geglaubt hat, dass es ein rettender Glaube war, eben verbunden auch mit wirklicher Buße und Reue über seine Schuld, dieser schmerzhafte Prozess, der wird bewahrt, dass er das Ziel erreichen kann. Und zwar ist das eben nicht abhängig jetzt von meinem Vermögen, sonst müsste man immer denken, ja, wer weiß von uns, wie er in 2 Jahren denkt. Es könnte sein, plötzlich auf ganz abstruse Ideen kommt. Ja? Auf uns ist kein Verlass. Aber hier übernimmt Gott, er gibt gewissermaßen die Kraft des Beharrens, dass man dranbleibt und das Ziel erreicht. Ja?
Kann man wirklich sagen, dass der Augustin hätte das gesagt, dass da von einem Gott vom Beharren predigt?
Ja, ich habe extra Augustin jetzt nicht erwähnt, aber jetzt hast du es gemacht. Augustin hat davon gesprochen, dass Gott eben den wahren Gläubigen die Gabe des Beharrens gibt. Und das ist genau das, was 1. Petrus 1, Vers 5 lehrt. Ich habe Augustin jetzt nicht erwähnt, weil man muss immer noch erklären dazu, Augustin hat viel Richtiges gesagt, aber er hat auch viele Irrtümer in die Kirche hineingebracht. Wirklich mit schweren Konsequenzen. Und eben, aber er hat auch viel Schönes gesagt und zum Beispiel auch konnte er die Gnade Gottes sehr eindrücklich beschreiben und eben auch das. Die wahren Gläubigen bekommen die Gabe des Beharrens. Und das drückt Petrus so aus, Gottes Macht. Durch Glauben werdet ihr bewahrt bis zum Schluss. Und das ist der Unterschied. Die, die eben nur auf den Felsen gesetzt sind, für eine Zeit. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, Prüfung oder auch Verlockung, fallen sie ab. Und dann kommt das nächste, Vers 14, die Dornen. Und die werden gleich erklärt. Das sind Sorgen, Reichtum und Vergnügungen des Lebens. Die können alles ersticken. Aber das war auch nicht echt Bekehrte. Aber eben auch solche, die haben das gehört und grundsätzlich positiv. Aber dann kommen die Sorgen. Sorgen sind also ganz gefährliche Sachen. Sorgen sind eben wirklich gefährlich für solche, die fast bekehrt sind, aber auch für die wahren Bekehrten sind Sorgen wirklich etwas Gefährliches. Darum sagt 1. Petrus 5, wir müssen alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Er ist besorgt für uns. Und natürlich, das kommt dann schnell wieder zurück, muss man sie auch wieder werfen. Und wenn es wieder kommt, wieder werfen. Aber es ist ganz wichtig, dass man Sorgen nicht einfach so zulässt. Man muss sich wehren. Und Reichtum ist auch gefährlich. Aber wir haben gerade vorhin gelesen von Johanna. Die war echt reich. Als Gläubige, immer noch. Und der Reichtum ist etwas Gefährliches. Aber sie hat mit dem Reichtum, ist richtig umgegangen, hat den auch für den Herrn eingesetzt. Und dann eben die Vergnügungen, das sowieso. Und dann gibt es eben viertens die gute Erde. Und dort wird das Wort aufgenommen und es bringt Frucht. Und so hat der Herr eben das gegeben, dieses Gleichnis, um, wir fassen zusammen, gut zu verstehen. Wir sind in der Zeit der Weltmission, wo das Wort Gottes unter allen fünf Kontinenten verbreitet wird, direkt von Mensch zu Mensch, durch Bücher, Schriften, Bibelverbreitung, Internet und so weiter. So viele Möglichkeiten. Aber wir werden immer mit diesen vier Typen zu tun haben. Und gerade eben die, die das Wort mit Freuden aufnehmen und dann plötzlich sind sie weg. Das ist sehr verwirrend. Und der Herr hat das uns gezeigt, damit wir wissen, ja natürlich, es ist eigentlich nicht überraschend. Diesen Fall gibt es wirklich. Aber wir werden immer erleben, dass Menschen auch echt das Wort aufnehmen und wir sehen Frucht und wir sehen, die halten fest bis zum Schluss. Und die sind nicht gerettet, weil sie bis zum Schluss festhalten, sondern die halten bis zum Schluss fest, weil sie errettet sind. Das ist der wichtige Punkt. Und so verstehen wir eben diese Zeit des Geheimnisses besser. Es ist eine Zeit, wo es gibt freudige Sachen, es gibt auch traurige Sachen. Wenn dann das Reich Gottes kommt in der zukünftigen Form, dann wird das eine ganz freudige Sache. Kein Leiden mehr. Krankheit wird nicht mehr bestehen, das ist da immer noch vorhanden. Das zukünftige Reich ist von ganz anderer Art, aber jetzt sind wir da, wir warten darauf, dein Reich komme, aber es ist noch nicht da. Darum ist es wichtig, dass man sich richtig orientiert, jetzt sind wir da und das ist für später. Und wer so tut, wie wenn das schon jetzt wäre, ja, dann ist es klar, dann wieder in der Politik groß rauskommen. Und diese Welt müssen wir verändern. Und die Mission war eigentlich ganz falsch, wie man das früher gemacht hat. Jetzt machen wir das richtig missional, ja? Und ganz anders. Und wir transformieren die Gesellschaft. Und wir durchdringen, ja, wir kämpfen gegen AIDS. Ist schon recht, wenn man gegen AIDS kämpft. Und wenn Forscher daran arbeiten. Aber das ist nicht der Auftrag, den wir haben. Unser Kernauftrag ist ganz klar, wir verbreiten das Wort Gottes, dass so viele Menschen wie möglich errettet werden. Aber ganz kurz, ich bin schon 5 Minuten darüber.
Das Problem ist, von der Phase 2 würde ich eben, wenn man sagt, dass ja Christus jetzt im Himmel als König eben mitten durch Gemeinde herrscht.
Ja, also das Problem ist, dass man sagt, Christus herrscht im Himmel und jetzt herrscht er durch die Gemeinde und hat die Gemeinde quasi schon einen Herrschaftsanspruch. Aber der Apostel Paulus sagt in Korinthern, in 1. Korinther 4, ihr habt schon geherrscht ohne uns, Apostel. Ja, er würde auch gern herrschen, aber es ist eben noch nicht die Zeit. Das ist für später. Und so sind diese Unterscheidung, das ist nicht einfach ein bisschen Theorie. Das hat ganz praktische Auswirkungen, wie wir Mission verstehen und praktisch auch umsetzen. Ja, wollen wir noch zusammen beten. Oh.